Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewausgabe des Entspannungshelden-Podcast. Heute zu Gast ist Michael Schubert. Er ist 43 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und hat in seinem Leben schon sehr viele Krisen meistern müssen. Natürlich geht es um das Thema Erschöpfung und Burnout und Michael wird uns ein bisschen mit in seine Reise nehmen. Sein Lebensweg und vor allem die Krisen, unter anderem drei Burnouts, brachten ihn dazu, seinen Job als Architekten an den Nagel zu hängen und sich dem Thema Stressmanagement und Potenzialentfaltung zu widmen. Außerdem kann er sehr viel aus seinem sportlichen Hintergrund mitbringen, der aus 18 Jahren Radsport und einigen Jahren Ultramarathon bestand. Er hat schon früh gelernt, sich Ziele zu setzen und hat hart an deren Umsetzung gearbeitet und gleichzeitig gelernt, schwierige Situationen zu meistern. Er ist gefallen und immer wieder aufgestanden und damit ein richtiger Tausendsasser. Und kann mit 43 Jahren schon auf eine fast 23-jährige Laufbahn als Personal- und Fitnesstrainer zurückblicken. Lieber Michael, schön, dass du heute hier bist.
Ja, danke schön und guten Morgen, Johannes. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Michael, ich habe ein paar Fragen, um dich persönlich erstmal ein bisschen vorzustellen. Die erste Frage lautet: Katze oder Hund?
Katze.
Berg oder Meer?
Berg.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Und die wichtigste Frage, wie geht's dir heute wirklich?
Ja, mir geht's heute Morgen wirklich besonders gut. Und zwar habe ich mich extrem darauf gefreut, heute den Podcast mit dir aufzunehmen. Das waren jetzt schon wirklich einige Tage Vorfreude. Zudem ist es noch so schön, dort wo ich jetzt hier lebe, das ist im Salzburger Land in Österreich, im schönen Mattsee oben auf dem Buchberg. Ja, da leben wir in einem schönen Pferdehof und mit wunderbarer Aussicht standen wir heute Morgen auf unserem Balkon, meine Frau und ich, und haben in die Alpen reingeschaut, in einen schneebedeckte Berge rein. Vor uns der Untersberg, der Geißberg und der Schafberg weiter hinten, in der Sonne mit einer Tasse Kaffee. Und so beginne ich, wenn ich hier bin, immer meinen Morgen, wenn es das Wetter zulässt. Und das ist ein wunderschöner, entspannter und geerdeter Anfang.
Ich persönlich bin ja auch total der Bergmensch und liebe das, mit genau so einer Sicht und in so einem Umfeld aufzuwachen. Leider ist mir das nur im Urlaub vergönnt. Von daher kann ich aber ganz gut nachvollziehen, dass es dir gerade gut geht mit so einer Aussicht, mit so einem Blick und vor allem in so einer Umgebung. Michael, in der Einleitung habe ich ja schon vorweggenommen, dass wir zwei relativ ähnliche Vergangenheiten haben, zumindest einen Punkt, der uns sehr verbindet. Und das ist genau der, dass wir Stressreaktionen und Warnsignale unseres Körpers beziehungsweise natürlich auch unserer Seele im weitesten Sinne übergangen haben und den Zustand der Erschöpfung zu spüren bekamen. Doch eine Sache ist an deiner Geschichte ja ein bisschen anders. Und zwar habe ich gerade schon gesagt, dass du mehrere Burnouts hattest. Du bist sozusagen vom einen ins nächste Burnout geraten und das ist etwas ungewöhnlich, weil aktuell in der Gesellschaft ja ein Bild entsteht, dass Burnout wie eine Art Status ist, den man einmal hat, sich abholt und irgendwann davon wieder geheilt ist. Dein Lebensweg zeigt sozusagen auf, dass Burnout nicht nur eine einmalige Lernerfahrung sein muss. Erzähl uns doch etwas mehr darüber, das ist so spannend.
Ja, Johannes, wenn du das so sagst, ist das eine sehr, sehr statische Aussage. Dass laut der offiziellen Meinung, ja, Burnout, ja, das holt man sich ab, das ist Status, es ist so im Managerwesen das Gleiche, du musst da mal einen Marathon gelaufen haben oder auch einem Ironman-Triathlon teilgenommen haben, dass du so, ja, wie eine Medaille dazugehörst. Dass es bei mir dreimal war, das Leben ist eben nicht statisch, sondern dynamisch und ich bin quasi tatsächlich das Produkt einer Leistungsgesellschaft. So kann ich mich wirklich betrachten. Ich habe früh mit 5, 6 Jahren angefangen, Radrennen zu fahren, bei uns im schönen Hessen, da komme ich ja her, aus Marburg an der Lahn ursprünglich, und habe da gelernt, dass Leistung alles ist. Ja, wenn du keine Leistung erbringst im Radsport oder im Rennen, dann kommst du halt nicht aufs Treppchen. Das ist ganz einfach. Und ich habe ganz früh für mich selber entschieden, ich möchte in dem Leben was erreichen. Und ich habe von Natur aus immer einen extremen Vortrieb in mir drin. Und das kombiniert mit dem Radsport, habe ich irgendwann mal so den Glaubenssatz für mich selbst festgelegt, ausruhen kann ich mich, wenn ich 80 bin, jetzt leiste ich was. Und den habe ich so verinnerlicht, dass ich das wirklich über mein halbes Leben durchgezogen habe. Den ersten Burnout, den hatte ich damals im Studium. Ich habe ja an der Fachhochschule, damals ehemals Fachhochschule Gießen, Architektur studiert. Das war 2005, da bin ich beim Joggen zusammengebrochen im Wald. Und wie kam es dazu? Es war relativ simpel. Ich habe 6 Jahre keinen Urlaub gemacht. Ja, also begonnen hat dieser Leistungsgedanke eigentlich 1999. Da habe ich gerade meine Handwerkslehre fertiggestellt gehabt. Ich habe ja erst im Handwerk gelernt, dann im zweiten Bildungsweg Fachabi Bautechnik gemacht und danach Architektur studiert. Ich habe aber 1999 angefangen, gleich eine Fitnesstrainer-B-Lizenz zu machen und im Fitnessstudio als Trainer zu arbeiten. Das war und ist auch heute noch meine absolute Leidenschaft und ich habe auch mit der Arbeit nebenher mein Studium komplett selbst finanziert. Dadurch, dass ich alles immer selbst bezahlt habe, auch immer auf Stundenlohn gearbeitet habe, ist es dazu gekommen, dass ich bis zu meinem Studium, das war glaube ich 4. Semester im Jahre 2015, von 1999 an keinen Urlaub gemacht habe. Und irgendwann, ich habe es aber gerne gemacht, das war jetzt keine Belastung, zumindest nicht bewusst. Und dann beim Joggen 2005 im Wald bin ich dann zusammengeklappt. Und dann habe ich wirklich 3,5 Monate gebraucht, bis es langsam wieder besser wurde. Also, wie gesagt, ich war im Studium, ich konnte mich jetzt nicht krank melden, meine Miete musste bezahlt werden, ich habe weitermachen müssen. Ja, und ich habe dann tatsächlich im Unterricht, also in der Vorlesung gesessen und musste teilweise den Raum verlassen, weil nur das Reden vom Professor vorne kognitiv für mich eine Überforderung war. Ich habe Panikattacken bekommen dadurch. Dann wieder raus in den Flur, 10 Minuten warten, wieder in den Hörsaal rein. Und so ging das die ganze Zeit. Um es nochmal deutlicher zu machen, die körperlichen Auswirkungen. Ich bin immer von Marburg mit der Bahn nach Gießen gefahren und dann vom Bahnhof bis in die Südanlage gelaufen, da wo unsere Vorlesungssäle waren. 13 Minuten zu Fuß. In dem Zustand, wo ich dann war, habe ich 45 bis 60 Minuten gebraucht. Ich bin gegangen, 5 Minuten, Schweißausbrüche bekommen, Schwindelanfälle, Herzrasen, weiche Knie. Muss ich mich irgendwo festhalten oder an eine Mauerkante setzen und dann bin ich wieder weitergegangen. Und so ging das 3,5 Monate lang. Das Interessante war, ich bin dann zum Arzt gegangen und mit Mitte 20 hat er mich angeguckt und gesagt, bah, du hast kein Burnout, bist viel zu jung dafür. Ja? Ach, mach mal Urlaub, das wird schon wieder. Ist im Übrigen eine Aussage, die ich sehr oft gehört habe von Ärzten, die das Thema Erschöpfung überhaupt nicht ernst nehmen. Das ist tatsächlich eine massive Lücke im System drin, gerade wenn man jünger ist. Aber ich kann auch aus eigener Erfahrung auch von anderen Leuten sagen, die Bedingungen, unter denen wir mittlerweile arbeiten, sind auch im jungen Alter enorm schwierig und enorm schwer. Wenn du aber natürlich so ein Produkt der Leistungsgesellschaft bist und dich ständig antreibst und meinst, das muss ja so sein, sonst, ja, dann passiert es natürlich auch.
Das zeigen ja die aktuellen TK-Studien, dass im Prinzip die inneren Ansprüche an sich selber tatsächlich einer der größten oder der Top 3 Stressoren sind. Ja. Das war also deine erste Erfahrung mit der Erschöpfung schon relativ früh. Das ist insofern ungewöhnlich, weil ja gerade so Anfang der 20er Jahre wir im Prinzip in der Lebensblüte stecken. Unser Körper befindet sich ja rein anatomisch noch im Wachstum, baut sich auf und sorgt eigentlich dafür, dass wir im weiteren Lebensverlauf leistungsfähig und stark sind. Kannst du einen Punkt ausmachen, woran es gelegen hat, dass dich diese Situation so erschöpft hat?
Ja, also das Leben kann ja nur vorwärts gelebt, aber auch nur rückwärts verstanden werden. Und in der Rückschau kann ich sagen, dass ich ein Mensch bin, der immer 100% gibt. Also für mich gibt es auch nicht die Trennung zwischen Privatleben und beruflichem Leben, sondern für mich ist es immer eine Sache. Ich bin auch kein Mensch, der sich verstellen kann und sagt, ich ziehe jetzt meine berufliche Maske auf und wenn ich nach Hause komme, ziehe ich die wieder ab. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Und dann muss ich wirklich sagen, da bin ich durch und durch authentisch. Ich bin so 24 Stunden am Tag. Ich konnte mich nicht abgrenzen, ganz wichtig. Ja? Ich habe alles persönlich genommen, weil ich einfach gesagt habe, die Leistung, die erbracht wird, ist ja die, die ich erbringe. Also stehe ich dafür ein. Und ich gehöre wirklich zum Typ des übermotivierten Menschen, der einfach das, was er macht, zu 100% macht. Und wenn ich was mache, eigentlich auch wirklich mit ganzem Herzen dabei ist. Und dann kommt noch dazu, alte Glaubenssätze, Werte und durchaus auch einfach mal falsche Ziele. Ich bin, das ist ja dieser Begriff, der jetzt kursiert, ich bin quasi ein Arbeiterkind. Das heißt, der erste in der Familie, der dieses Fachabi gemacht hat und studiert hat. Und ich habe von meinem Vater immer gehört, also er war auch Tiefbautechniker, hat beim Tiefbauamt gewesen. Und wenn da Leute waren, die studiert hatten und Praktikum gemacht hatten, hat er immer gesagt, wow, die haben so viel auf dem Kasten. Und ja, als kleines Kind bildet sich da ein Bild raus. Hm. Selber sagst, wow, das ist erstrebenswert. Ja, und irgendwann hatte ich dieses Ziel, ich werde der Erste aus der Familie, der studiert. Woher? Also das kam höchstwahrscheinlich auch daher, aber das war natürlich auch dann ein innerer Antrieb. Ja, aber es ist natürlich nicht der richtige Antrieb. Wenn man einfach nur sagt, studieren. Ja, es kommt ja darauf an, was du tust, vom Thema her. Mhm. Und da hatte ich die falschen Antreiber. Und letzten Endes kam es dann eben zu dem Ergebnis.
Und jetzt habe ich gerade in der Einleitung schon gesagt, dass du 3 Burnouts hattest. Nicht nur 1, dass du sagst, im Studium durch Antreiber, durch einen erhöhten Leistungsanspruch und eine überzogene Erwartungshaltung an dich selbst, bist du hineingeraten in die Erschöpfung, hast alle vorhandenen Ressourcen sozusagen ausgekostet und darüber hinaus Raubbau betrieben, sondern es ging noch weiter. Was waren die anderen 2 Standorte, wo du sagtest, okay, jetzt bin ich irgendwie wieder genau dort, wo ich im Studium schon war?
Ja, das ist jetzt halt wirklich ein dynamischer Prozess. Ich habe eben dann mein Studium abgeschlossen, habe dann später geheiratet, habe 2 Kinder bekommen und so wie das Leben halt ist, kommen dann immer mal wieder auch Schwierigkeiten dazu. Ich habe dann durch meinen Sohn erfahren, dass ich hochsensibel bin. Mit der Thematik hatte ich vorher auch noch nie was zu tun, also ein HSP, High Sensitive Person. Das kam daher, dass unser Sohn sich immer sehr auffällig verhalten hat, wenn wir mal mit ihm unter Menschen waren. Das konnte er nicht verarbeiten. Und dann kam meine damalige Frau an, sagte hier, schau mal ins Handy. Guck mal, ob das auf unseren Sohn zutrifft, was du da liest. Und dann habe ich das gelesen und dann dachte ich mir, wow, was ist das denn? Das trifft zu 100% auf mich zu. Ja, und das war ein reiner Zufall, dass ich mich dann mit der Thematik befasst habe und dann herausgefunden habe, wow, das bin ja ich, guck mal einer an. Jetzt weiß ich, warum ich so bin, wie ich bin. Weil ich mich schon immer hinterfragt habe, warum spüre ich so viel? Warum nehme ich die Gefühle anderer wahr? Ja, was dann auch teilweise emotional bedrückend wirken kann. Weil man auch gar nicht weiß, oder wenn man nicht weiß, wo das herkommt, kann man damit erstmal gar nicht umgehen. Ja? Und das kommt natürlich noch dazu, dass ich eben wirklich von meiner Psyche her, von meiner neurologischen Struktur her eben auch so bin, dass ich viel mehr wahrnehme als andere Menschen. Und das muss man auch erstmal verarbeiten können. Und dann kam natürlich der gesellschaftliche Druck dazu. Man muss natürlich Geld verdienen. Ja, jetzt ist man verheiratet und Kinder sind auch noch da und wer kleine Kinder hat, weiß, da gibt es auch kein Wochenende. Ja, da ist wirklich Vollgas, 7 Tage in die Woche. Dann habe ich in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet, habe dann zwischenzeitlich schon mal den Beruf an den Nagel gehängt und habe wieder Vollzeit als Trainer gearbeitet. Mhm. Und zwar war ich da Filialleiter von 2 EMS Personal Trainer Studios, also elektromuskuläre Stimulation. Die kennt auch jeder, der größte Kerl aus München. Ich weiß mal keinen Namen. Das war in Gießen im Schiffenberger Tal. Da war ich dann Filialleiter und in Bad Nauheim. Habe aber nach 2 Jahren gemerkt, Mensch, ich habe mein Studium selbst finanziert. Willst du das wirklich einfach so wegwerfen? Mhm. Da kam dann so ein bisschen auch das Ego durch. Dachte ich, Mann, ja, das gibt es doch gar nicht. Machst du jetzt mal weiter. So, dann habe ich weitergemacht. Ja, und dann hat einfach so das Leben zugeschlagen. Einen unglaublich stressigen Job als Bauleiter gehabt. Die Ehe kaputt, trotz 2 kleiner Kinder. Dann wurde meine Mutter krebskrank. Meine Stiefmutter bekam 3 Aneurysmen im Gehirn und war seitdem ein Pflegefall. Daraufhin wurde mein Stiefvater krebskrank und kurz danach wurde mein Vater krebskrank. Ich aber Einzelkind und habe alles auf meinen Schultern gehabt. Ja, ich habe dann nebenher noch einen Nebenjob gehabt. Ich habe Selbstverteidigung unterrichtet, weil der Architekturjob auch als Angestellter nicht wirklich lukrativ ist. Ja. Und ja, das war natürlich dann alles sehr, sehr viel. Mhm. Und zu dem stressigen Job, zu den komplett kranken Eltern, kam dann letzten Endes noch die Scheidung obendrauf. Vorher ist noch was passiert, und zwar hatte meine kleine Tochter mit 1,5 Jahren einen Fieberkrampf, der aber so schlimm war, dass ihr Herzchen stehen geblieben ist. Sie war nicht mehr bei uns. Ich war mit meinen 2 kleinen Kindern alleine und habe sie dann aber reanimieren müssen, logischerweise. Gleichzeitig mich um meinen Sohn kümmern müssen, gleichzeitig den Notarzt anrufen müssen. Und ich mache es mal kurz, es hat alles funktioniert. Ich habe alles Gott sei Dank richtig gemacht und sie lebt, ist auch kerngesund. Das war allerdings eine Sache, die habe ich lange Zeit nicht verarbeiten können. Wenn du so dein kleines, 1,5 Jahre altes Mädchen auf den Arm hast und siehst, die ist nicht mehr da. Also da schlitzt sich jetzt schon wieder die Kehle zu bei mir. Das war hart. Ja, und dann die Scheidung dazu und dann circa 3 Monate nach dem Auszug dann 2018 bin ich dann zum Arzt und habe mich aus dem Verkehr ziehen lassen, weil ich gemerkt habe, jetzt geht gar nichts mehr. Das war in Summe einfach viel zu viel gewesen. Und die Diagnose war schwergradige depressive Episode, also Belastungsdepression und Symptome eines schwer demenzkranken Menschen. Mhm. Ja, und wer weiß, wie ein schwer demenzkranker ist, der kann sich vorstellen, wie es mir ging. Mhm. Da war dann wirklich Ende.
Also wenn ich das so höre, dann ist es eine Geschichte vom Scheitern und wieder aufstehen. Immer und immer wieder. Und eine Sache wird mir ganz deutlich, und zwar, wenn sich viele Belastungen summieren und zusammenkommen, dann ist es ganz unabhängig vom Beruf, vom Studium oder der eigenen Lebenssituation so, dass wir in eine Art Erschöpfungszustand geraten. Und das passiert Eltern, glaube ich, noch etwas schneller als kinderlosen Menschen, die natürlich ebenso viele Belastungen haben, aber eben andere. Gerade hast du angesprochen, diese Verantwortung, ja, das eigene Kind, das im Prinzip am seidenen Faden hängt, im weitesten Sinne, und alles hängt davon ab, okay, verhalte ich mich jetzt hier gerade richtig oder eben nicht? Also eine hochbelastende Situation. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ein massiver Einschnitt ist ins eigene Leben und nach der Stressskala, wenn man es so rational betrachten möchte, natürlich einen extrem hohen Punktewert hätte, um zu sagen, okay, da ist eine Erschöpfung wirklich wahrscheinlich. Jetzt sollte man meinen, dass du aus diesen zwei Zuständen ja viel mitgenommen hast und gesagt hast, okay, Mensch, jetzt weiß ich ja ungefähr, wie das ist. Ich gerate da in Situationen, die mich immer wieder herausfordern, immer wieder auch triggern. Und meine Annahme wäre jetzt, dass du für zukünftige Situationen da ein bisschen besser darauf vorbereitet wärst. Doch wir haben ja schon gehört, du bist ein drittes Mal tatsächlich auf die Schnauze gefallen.
Das ist vollkommen richtig, ja. Jetzt habe ich auch gelernt. Aber wie das Leben eben so ist, es ist nicht statisch, es ist ein Prozess. Und ich muss jetzt mal die Zeit auf 26.12.2015 zurückspulen. Da bin ich mit meiner damaligen Frau und meinen Kindern zu meinem Vater gefahren, zweiter Weihnachtsfeiertag zur Bescherung. Dort hatte ich dann meinen allerersten Nervenzusammenbruch bei meinem Vater, also mit allem drum und dran, Notarztwagen, ab in die Klinik, Symptome von einem Herzinfarkt und so weiter. Und da lag ich dann so auf dem Gang liegend in der Notaufnahme und habe da schon entschieden, jetzt reicht's. Ich muss mein Leben umkrempeln. So geht's jetzt nicht mehr weiter. Bis es dann aber soweit war, ja, war es 2022. Hm. Und es ist nun mal so, das kann ich jetzt von meiner eigenen Erfahrung sagen, dieses System, in dem wir leben, ist so engmaschig gestrickt, dass wenn du aussteigen möchtest aus dem normalen Alltag, wie man eben kennt, quasi auch Quereinsteiger machen möchtest, dein Leben umkrempeln möchtest, beruflich oder familiär, das wird einem so schwer gemacht und es dauert einfach so viele Jahre, dass es eben nun mal dazu kommt, dass es nicht nach der Entscheidung gleich passiert. Es ist ein Prozess. Und dann habe ich damals angefangen, damals noch im Burnout, habe ich eine Tracking-Guide-Ausbildung gemacht. Das war aber für mich eher wie eine Art Therapie. Ich war ständig draußen mit dem Rucksack unterwegs, habe ein Jahr lang diese Ausbildung gemacht und die hat mir unheimlich gut getan. Habe dann gesagt, super, da mache ich was beruflich draus. Habe dann Eltern-Kind-Abenteuerwochenenden organisiert. Mhm. Also ich sage mal Survival Light. Und die Absicht dahinter war, mir sind die Kinder zu viel am Fernseher, am Handy und ja, die Spaltung zwischen Kind und Eltern ist auch irgendwie da. Ich merke das auch bei vielen, so die entfernen sich voneinander. Durch auch Social Media, das muss ich leider auch sagen. Und da habe ich gesagt, dann wirklich entgegen. Ich bringe die Eltern mit den Kindern zusammen, lasse die einmal im Wald übernachten, aber ohne irgendetwas. Mhm. Ja, die kriegen von mir nur ein Taschenmesser, den Rest müssen sie selber bauen, unter Anleitung. Ja. Damit einfach mal die Eltern gucken können und erfahren können, wie sind denn die Kinder so drauf in so einer Extremsituation. Und dass eben auch die Kinder von den Eltern jetzt mal lernen können, mhm, damit man sie einfach zusammenschweißen kann. Dann habe ich eine kleine Firma gegründet, Five Elements Outdoor Adventures hat das geheißen. Und habe dann auch Kurs veranstaltet, war auch ein Riesending, hat einen Riesenspaß gemacht. Am zweiten Tag gab es dann ein bisschen Erlebnispädagogik mit Bogenschießen und Schwertkampf, weil ich ja auch philippinische Kampfkunst unterrichtet habe seit 2016. Da ist ja Stock- und Schwertkampf normal. Und das habe ich dann mit den Kindern und den Eltern gemacht und hat echt einen Riesenspaß gemacht. Mhm. Und da dachte ich, ja, da haben wir ja schon mal eine Richtung jetzt. Ja? Und dann kam Corona. Und dann war der Spaß vorbei. Ja? Also gerade das, was neu angefangen hatte, wurde dann komplett ausgebremst. Und dann habe ich mich aber auch entschieden, nee, ich mache jetzt nicht mit den Maßnahmen weiter, da stehe ich einfach nicht dazu, das muss ich jetzt hier auch ganz klar sagen. Wenn wir im Wald sind, sind wir im Wald und ich werde nicht mit einer Maske im Wald durch die Gegend laufen. Das ist die beste Gesundheitsvorsorge überhaupt, wenn man sich im Wald aufhält. Ja, und dann war das Thema auch weg, aber ich habe natürlich weiter erstmal als Architekt gearbeitet. Hm. Ja, war Angestellter, habe dann weitergearbeitet und habe dann einfach weitergesucht. Was kann ich tun? Ja, und deswegen jetzt auch meine berufliche Richtung Potenzialentfaltung. Ja, weil ich selber erfahren habe am eigenen Leib, wie schwer es ist, wirklich seine Potenziale A zu erkennen und die dann aber auch nach draußen zu bringen. Hm. Weil es auch teilweise in dem System relativ schwer gemacht wird. Und gut, da ging es weiter. Dann kamen natürlich die ganzen Corona-Maßnahmen dazu. Hat auch extrem Stress gebracht. Ich habe mich dann in der Krise selbstständig gemacht als Architekt. Hat auch gleich funktioniert. Ich habe gleich recht große, gute Aufträge bekommen. Und die ersten 2 Jahre jetzt waren super gewesen. Und dann hat aber doch noch Corona wieder zugeschlagen, weil die Baupreise explodiert sind und die Bauherren haben sämtliche Aufträge zurückgezogen. Und dann letzten Endes kam es dazu, dass ich gesagt habe, gut, jetzt reicht's. Ja, jetzt ist wieder Mathe am letzten und dass es nicht nur so endet wie 2018, nehme ich mich schon früher raus. Ja, weil da habe ich einfach wirklich draus gelernt und da möchte ich nicht wieder hinkommen. Mhm. Habe dann aber schon vorher gemerkt, ich habe mich einfach mit dem Thema Stress befasst. Was ist denn das eigentlich? Ja, wo kommt denn der her? Wie wirkt der auf den Körper? Durch meine Trainertätigkeit habe ich sowieso die anatomischen Grundkenntnisse sowieso da gehabt. Und interessanterweise habe ich als Trainer früher schon immer einen Stresstest gemacht mit meinen Klienten. Hat kein anderer Trainingskollege gemacht von mir oder Trainerkollege, weil ich schon gemerkt habe, dass manche Menschen wirklich vollkommen durch zu mir ins Coaching gekommen sind. Und da habe ich schon gemerkt, da müssen wir ansetzen. Weil das bringt nichts, wenn ich mit dem jetzt ein hartes Training mache. Der ist aber sowieso nervig schon durch. Mhm. Und das ist eigentlich nur noch i-Tüpfelchen, wenn wir da jetzt zu viel ansetzen. Und da habe ich schon immer ein Gespür für gehabt. Ganz interessanterweise. Nur nicht für mich selber. Mhm. Ja, da bin ich immer schön weitergegangen. Das waren aber natürlich auch meine Prägungen aus der Kindheit, die Glaubenssätze, die man hat und so weiter. Und dann kam es zum dritten Burnout und dann aber vorher schon für die Entscheidung, ich möchte im Coaching arbeiten. Ich habe so viel gelernt hier raus und ich möchte es einfach den Menschen weitergeben. Und da ist es dann letzten Endes auch hingegangen. Aber um jetzt mal abschließend zu der Frage zu sagen, es hat halt 7 Jahre gedauert. Es braucht seine Zeit dafür.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du in diesen 7 Jahren und eigentlich darüber hinaus deinen Körper und Geist ganz neu kennengelernt hast. Du hast immer wieder Grenzen ausgelotet durch den eigenen Sport, durch den Leistungssport und ja, hast das mal zum Guten und zum Schlechten getrieben. Da du immer wieder Grenzen im weitesten Sinne auch übergangen bist, dich durch Situationen gequält hast, die dir teilweise nicht gut taten. Und dann hattest du, was ich jetzt so rausgehört habe, für dich etwas gefunden, wo du sagst, ey, da habe ich jetzt einen richtig, richtig harten Hoffnungsschimmer. Und dann kommt Corona. Das ist natürlich total bitter. Jetzt hast du im Prinzip über Jahre Raubbau deiner Energie betrieben und Ressourcen, die vorhanden waren, erschöpft und bist dadurch in genau diesen erwartbaren Zustand der Erschöpfung geraten. Bei vielen Menschen sinkt dadurch die Belastungsschwelle. Das heißt, dass sie mit Stress, mit Anspannung, mit Druck anders umgehen. Vielleicht sogar nicht mehr so gut umgehen können, wie das zuvor der Fall war. Wie war das bei dir? Wie haben sich deine Erschöpfungszustände vielleicht auch unterschieden?
Ja, das ist auch absolut richtig. Meine Leistungsfähigkeit hat sich jetzt nach dem ersten Burnout überhaupt nicht verändert. Da muss ich sagen, da war ich Mitte 20, da steckst du das weg. Du regenerierst einfach anders. Und da habe ich es nachfolgend gar nichts gemerkt. Nach meinem zweiten Burnout 2018 da war es heftig. Und da habe ich dann auch finanziell bedingt viel zu früh wieder angefangen zu arbeiten, weil ich damals auch nur Krankengeld bekam. Und das war 70% von meinem kleinen Lohn, den ich hatte. Und das hat nicht gereicht. Und ich nach 10 Monaten bin ich wieder arbeiten gegangen, gegen den Rat meines Arztes. Und war nicht auskuriert gewesen. Und habe dann letzten Endes die ganzen 4 Jahre jetzt oder 5 Jahre einfach, oder nach 4 Jahre, quasi die Erschöpfung verschleppt gehabt. Meine Leistungsfähigkeit nach dem zweiten Burnout war maximal eingeschränkt. Ich habe gemerkt, ich schaffe es nicht mehr, 8-9 Stunden als Architekt, als Ingenieur hochkonzentriert am Rechner zu sitzen. Ja, gerade mal mit 30 Minuten Mittagspause und ansonsten durcharbeiten, hat nicht mehr funktioniert. Die Merkfähigkeit ist eingeschränkt gewesen, meine Konzentrationsfähigkeit und vor allem auch die körperliche Leistungsfähigkeit. Also das alles ist wirklich in Mitleidenschaft gezogen worden. Das war nach 2018. Jetzt, nach dem dritten Burnout, muss ich leider sagen, und deswegen auch auf jeden Fall meine Bitte an alle da draußen, passt auf, dass es nicht so weit kommt. Ich selber war mir nie bewusst, was Stress für Auswirkungen hat. Ich habe auch viele Dinge erstmal gar nicht so sehr mehr als Stress gesehen, weil ich habe nur noch funktioniert. Ich war wirklich leer, hohl und habe einfach nur noch wie eine Maschine funktioniert. Und auch mir war überhaupt nicht klar, was das für Auswirkungen hat. Jetzt weiß ich sie, leider Gottes. Ja. Also meine kognitive Leistungsfähigkeit ist massiv eingeschränkt mittlerweile. Nach harten Belastungen brauche ich teilweise 2-3 Tage zur Erholung. Ja, und wenn ich mal 1-2 stressige Tage hatte mit mehr Arbeitsaufkommen, dann brauche ich tatsächlich dann 2-3 Tage, wo ich erstmal gar nichts mehr mache. Und das ist natürlich auch schwierig. Nur als Selbstständiger kann man das erst einteilen, das ist okay. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Angestellter und mir geht es so, dann habe ich ein Problem. Und dann brauche ich einen Chef, der diese Wiedereingliederung dann aber über Monate hinweg, vielleicht sogar 1,5 Jahre oder länger, auch mitmacht. Und das kann natürlich dann schon massiv zu Problemen führen. Und da ist es wirklich meine Entscheidung gefallen, auch schon früher, ich möchte Menschen unterstützen und helfen, dass es bloß nicht mehr dahin kommt. Weil viele, so wie ich auch, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Du hast es ja am Anfang gesagt, Burnout ist eine Auszeichnung. Ja? Burnout ist etwas, boah, das muss man sich mal abholen. Das heißt, du bist ja ein super Leister, du bist ja boah, eine echt harte Kerl, eine echt harte Frau. Das ist Quatsch. Ja, das ist absoluter Blödsinn. Das ist genauso, als würde jemand jeden Tag Gift trinken und sagen, das ist total cool. Ja, macht keinen Sinn. Weil letzten Endes bleibst du wirklich komplett auf der Strecke. Und auch noch ganz wichtig, es geht ja auch darum, wenn du jetzt in einem Burnout drinne bist, wie ist denn dein Umfeld dann? Wie reagiert dein Umfeld? Und welche Auswirkungen hast du selber auf dein Umfeld? Denn wenn du permanent nur unter Stress stehst und unter Daueranspannung, färbt sich das auf dein Umfeld ab. Das merkst du an deinen Kindern, die sind nervös und rappelig. Ja, das merkst du an deiner Frau, an deinem Partner, an deiner Partnerin. Überall strahlst du es auch aus. Das heißt, du bist wie so ein kleiner Satellit. Wenn du unter Dauerstress stehst, sind auch deine Leute in deinem Umfeld unter Dauerstress. Also das breitet sich dann auch wirklich nach außen aus. Und deswegen ist es wirklich ganz, ganz notwendig, dass die Menschheit versteht, tief durchatmen. Dass Deadlines in der Firma nicht so knapp gesetzt werden. Ja, dass Termindruck rausgenommen wird, weil er muss nicht sein. Er muss einfach nicht sein. Ich habe selber als angestellter Architekt oftmals gedacht, wieso setzt der Chef den Termin so früh? Wir haben doch noch Zeit. Ja, in meiner Selbstständigkeit habe ich es dann praktiziert. Ich habe mir immer 2 bis 3 Wochen länger gegeben, als es eigentlich notwendig wäre. Habe entspannt meine Ziele wunderbar erreichen können. Und das ist eine Sache, die lernt man eben auch im Stressmanagement. In deinem Zeitmanagement, wie gehe ich mit Terminen um, wie gehe ich mit Arbeitsaufkommen um, was da ist, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Und das gehört nachher letzten Endes alles zu einem Training dazu, was ich eben mit meinen Leuten auch durchmache.
Ich hatte gerade so das Bild vom Handy-Akku im Kopf. Wir kennen das alle, wir kaufen uns ein Smartphone und das hat eine Haltbarkeit von ungefähr 5 bis 6 Jahren wahrscheinlich. Doch wir merken, wenn wir immer wieder in den Einstellungen nach dem Batteriezustand schauen, dass der Akku eben nicht mehr 100% funktioniert, sondern beispielsweise nach 3 Jahren auf 80% Akkuleistung zurückfährt. Und so ist dieses Bild des Akkus, glaube ich, ein schönes Sinnbild für das Burnout, dass wir immer wieder unsere 100%, die wir ursprünglich mal hatten, neu ausloten und einfach einen ganz neuen Status für uns bekommen. Wie voll kann unser Akku denn sein? Und du hast es gerade schon so schön beschrieben. Wir sind eben, wenn wir in einem Burnout waren, viel schneller erschöpft, als das jemand ist, der sein Leben uneingeschränkt im weitesten Sinne durchlebt, der vielleicht im Vorfeld einfach ein bisschen achtsamer auf seine Ressourcen und auf seine Energie geschaut hat. Und deswegen tatsächlich schön die Aufforderung an der Stelle, lasst es nicht so weit kommen, insbesondere dann nicht, wenn sich das jetzt noch so weiterentwickelt, ne, mit diesem Status oder dass irgendwann in einer Bewerbung erwähnt wird, hey, ich hatte mal einen Burnout, das ist sozusagen als Qualitätsmerkmal für Leistung oder für Arbeitsbereitschaft und Moral steht. Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr drin. Michael, kommen wir mal auf das Thema der Stressoren zu sprechen. Was waren jetzt bei dir so die typischen Stressursachen, wo du sagst, das war der Hauptpunkt, woran ich jetzt festmachen kann, dass ich mich aufgerieben habe?
Ja, also in erster Linie waren es meine eigenen Anforderungen, die ich an mich selbst gestellt habe. Viel zu hohe Anforderungen. Dann mein selbst erzeugter Glaubenssatz. Ausruhen kann ich mich, wenn ich 80 bin. Jetzt gebe ich Gas. Ja. Dann durch die Hochsensibilität, muss ich sagen, kann ich Lärm nicht so gut vertragen. Und in den Büros, in denen ich gearbeitet habe, war es Standard, da lief den ganzen Tag das Radio. Und wie es, wie man so schon sagt, der Teufel will, ja, stand es immer hinter mir, hinter meinem Arbeitsplatz. Und beim Arbeiten, wenn ich für mich alleine arbeite, ist da absolute Stille. Ich brauche das einfach. Ja. Und in den Büros war ständig natürlich das Telefon am Rappeln. Der Chef wollte was, ein Kollege wollte was, der Handwerker hat angerufen und das Radio lief auch die ganze Zeit. Das war für mich ein absoluter Overflow. Und ich musste mich jeden Tag dadurch kämpfen. Und das hat mich letzten Endes also geistig wirklich extrem ausgebrannt. Was jetzt vielleicht auch viele Leute für normal erachten, auch das Pendeln hin und her. Jeden Tag eine Stunde Autobahn zum Büro, eine Stunde abends wieder zurück. Und morgens ist das wirklich wie Krieg auf der Autobahn. Ja, die Leute fahren wie die Verrückten. Und ich war schon gestresst, bevor ich überhaupt im Büro war. Ja, ich habe es dann für mich so gemacht. Wir haben das Büro direkt am Stadtpark gehabt. Ich bin immer eine halbe Stunde früher gefahren, habe mein Auto hingestellt und bin eine halbe Stunde lang durch den Stadtpark gelaufen, um mich erstmal wieder zu erden und runterzukommen. Mhm. Ja, das hat mir wirklich extrem geholfen. In der Mittagspause habe ich dasselbe gemacht. Was aber auch ein Stressor ist, ganz, ganz wichtig, deswegen, ich arbeite mit den Menschen jetzt nicht so statisch, wir machen jetzt so die Stressmanagement-Techniken durch, und das kriegen wir schon hin, sondern wichtig ist zu fragen, warum wirkt das, was auf mich einwirkt, denn für mich als Stress? Wieso nimmt mein Arbeitskollege das einfach locker hin und ist gut gelaunt und ich breche zusammen darunter? Mhm. Warum wirkt die Tätigkeit oder die Anforderung, die auf mich kommt, jetzt wirklich für mich als Stress? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Und da sind wir nämlich dann wirklich bei Werten, Glaubenssätzen und Prägungen aus der Kindheit. Da muss man meines Erachtens im Stressmanagement und in der Burnout-Prophylaxe unbedingt hingucken.
Ganz spannend, dass du das ansprichst, denn genau das wäre sozusagen meine nächste Frage gewesen, ob es denn bei dir bestimmte Überzeugungen gab, die dich im weitesten Sinne dabei unterstützt haben, in die Erschöpfung zu geraten. Eine Überzeugung, einen Glaubenssatz hast du ja bereits angesprochen, doch wie sieht's hier aus mit inneren Antreibern oder inneren Dialogen, die du immer wieder mit dir geführt hast?
Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Man möchte gefallen. Als Kind möchte man gefallen und als Sohn möchte man dem Vater immer gefallen. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Sache. Und wenn man da aber nicht so gesehen wird, wie man das gerne möchte, ja, dann kommen tatsächlich diese inneren Antreiber, ich muss mehr machen. Ja, ich muss mehr leisten, ich muss mehr sein, als ich überhaupt bin, damit ich wirklich gesehen werde. Und das ist natürlich ein, ja, so ein stillschweigender Antreiber, der dich aber wie so ein Wasser den Stein aushöhlt, langsam von innen leer macht. Ja, du reibst dich auf für etwas, was du eigentlich gar nicht tun musst. Weil jeder ist gut, so wie er ist. Jeder. Ja? Und das gehört es einfach auch zu verstehen. Ich muss nicht besser sein, damit ich anerkannt werde. Ich brauche nicht das größere Auto oder den teureren Anzug, damit ich mehr wert bin. Ich selber bin, wie ich bin. Und so bin ich unheimlich gut und wunderbar. Und das gilt für jeden Menschen da draußen. Jeder ist so gut, wie er ist. Und jeder ist unglaublich viel wert, absolut wertvoll. Unabhängig davon, was er tut, welche Tätigkeit er ausübt, welches Auto er fährt, welches Haus er hat oder wie sein Kontostand ist. Das sind auch alles innere Antreiber. Vermeintliche Ziele, ich muss erfolgreich sein. Der Nachbar hat ein größeres Haus, ich will jetzt auch eins haben. Das sind äußere Gegebenheiten, die aber wirklich nur im Außen sind. Die sind nicht wir.
Und du sagst es schon, es ist nicht nur das Ich höre es, sondern es ist das Erkennen, das ist das Verstehen, es muss in Fleisch und Blut übergehen. Aus meiner eigenen Historie heraus weiß ich ja, wie eingeschränkt die eigene Sicht manchmal dahingehend ist. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes die Lösung meiner Probleme nicht lösen wollen. Und sicherlich war ein Teil dieser Lösung auch ein Perspektivwechsel zu sagen, warum strenge ich mich denn gerade so an? Wofür ist das alles eigentlich gut? Woher kommt dieser Antrieb im weitesten Sinne? Ich habe versucht, mich durchzubeißen und es selbst alleine und möglichst schnell zu schaffen. Damit sind wir wieder bei den Antreibern. Das bedeutet natürlich auch, dass ich ganz viele Ressourcen, die ich hatte, um mein Leben zu vereinfachen, einfach ignoriert habe. Jetzt habe ich eine Frage an dich, und zwar, welche Ressourcen hättest du denn eigentlich gebraucht, um die erste, die zweite oder auch die dritte Erschöpfung abzuwenden?
Das kann ich dir ganz klar beantworten. Mir hat tatsächlich einfach mal jemand gefehlt, der mir gesagt hätte, Junge, auf Anspannung folgt auch immer die Entspannung. Ich habe es auch so nie aus dem Elternhaus gelernt, dass auf Anspannung immer Entspannung folgen muss. Sondern es war eigentlich immer nur machen. Ja, und das ist auch wiederum ein anderer Glaubenssatz von mir. Nicht reden, machen. Allerdings auch einer wirklich, der mich dazu befähigt hat, auch weiterzumachen, nicht am Boden liegen zu bleiben. Der ist ganz wichtig für mich gewesen und den benutze ich auch heute immer noch. Aber die Ressource, die mir gefehlt hat, war wirklich Entspannung kennenzulernen. Ich habe es nicht gekannt. Ich wusste nicht mehr, was Entspannung überhaupt ist, weil ich in einem permanenten Anspannungszustand verharrt habe. Und das jetzt eben über 20 Jahre am Stück. Also man kann sagen, dass ich quasi 20 Jahre im Dauerstress mich befunden habe, 20 Jahre lang einen Cortisolspiegel hatte, der mir quasi schon zu den Ohren rausgekommen ist. Und das auch allein schon mich dazu gar nicht mehr befähigt hat, überhaupt mehr abschalten zu können. Weder muskulär, ich habe eigentlich einen permanent erhöhten Muskeltonus gehabt. Ich war permanent in der Verkrampfung drin. Und das ist das, was mir wirklich gefehlt hat als Ressource.
Unsere Zuhörenden, die haben genau das. Denn sie hören diesen Podcast, weil sie wissen, dass Anspannung und Entspannung Konzepte sind, die nur gemeinsam funktionieren. Das sehe ich an den Zahlen hier im Podcast, an den Zuhörenden. Und so lässt sich sagen, dass die Zuhörenden schon sehr ressourcenorientiert sind, dass sie auf genau dieses gesunde Maß, was du angesprochen hast, schon achten. Insbesondere nutzen sie dafür beispielsweise den Bodyscan, einer unserer Top-Folgen, die Muskelentspannung oder auch das autogene Training. Wie hat denn Entspannung für dich ganz konkret ausgesehen? Was waren so die Maßnahmen, die du zunächst kennengelernt hast, die du für dich genutzt hast?
Für mich hat Entspannung generell gefehlt, aber ich habe schon immer gemerkt, wenn ich im Wald bin, dann kann ich mich entspannen. Und ich sage auch immer, ich bin ein Waldmensch. Also wenn ich im Wald bin, das ist für mich die größte Entspannungsressource überhaupt. Langsame Spaziergänge machen, wirklich für mich ganz alleine. Handy zu Hause lassen und Achtsamkeitsspaziergänge machen. Ganz bewusst jeden Schritt spüren, jedes Geräusch wahrnehmen, wie hört sich der Waldboden an, die Vögel, der Wind in den Bäumen, die Gerüche. Und all das zusammen bringt mich unglaublich nach unten runter. Und ich habe auch bei all diesen Spaziergängen meine Probleme immer lösen können, weil mein Kopf da klar ist und die Gedanken hin und her fliegen, also leicht und locker, ohne Verkrampfung. Und das ist für mich meine größte Ressource ist die Natur. Und wird sie immer bleiben. Des Weiteren habe ich gemerkt, durch meinen angespannten Muskeltonus, der einfach durch diesen Dauerstress da war, durch diese progressive Muskelrelaxation da entgegenwirken zu können. Und das ist auch etwas, was hängen geblieben ist. Diesen erhöhten Muskeltonus habe ich heute immer noch wieder. Und wenn ich den ganz bewusst spüre, dann nutze ich das. Dann spanne ich wirklich mal die Beine zuerst an, dann lass locker. Ja, und dann gehe ich so ein kleines PMR-Leitprogramm durch. Das geht dann 1-2 Minuten und danach geht es mir wieder besser. Also da habe ich gelernt, aus dieser negativen Eigenschaft, dass ich immer verkrampfe, etwas Gutes draus zu machen. Denn jedes Mal, wenn ich das tue, kann ich danach unglaublich locker loslassen und bin richtig schön entspannt. Atemtechniken, das habe ich heute Morgen gerade auf dem Balkon gemacht, das mache ich unheimlich gerne. Also 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 8 Sekunden langsam ausatmen. Und das 5-6 Mal gemacht, da bin ich sehr klar im Kopf, sehr fokussiert, aber auch ganz entspannt. Was ganz notwendig ist, ist einfach die Wahrnehmung. Wann bin ich wirklich im Stress? Weil bei Dauerstress nimmt man die Stressoren nicht mehr wahr, man nimmt auch die Warnsignale des Körpers nicht mehr wahr, man nimmt sie als normal an. Ja, es ist ja so. Trotzdem sind ja die biochemischen Prozesse im Körper trotzdem da. Ja, der Stress hat Auswirkungen, die Stressreaktion des Körpers hat Auswirkungen auf deine Biochemie und all das ist ja am Laufen in dir drinnen, wie so ein kleiner Kernreaktor. Aber du gehst halt darüber. Und deswegen ist es wichtig, die Wahrnehmung zu schulen. Wann tut mir was nicht gut? Wann tun mir irgendwelche Menschen nicht gut? Wann tun mir irgendwelche Themen nicht gut? Ja, das ist mir jetzt auch gerade bei diesen weltpolitischen Themen. Wann lasse ich mich von Social Media berieseln mit den negativen Nachrichten? Oder wann mache ich einfach mal und schalte ab? Telegram-Gruppen raus, löschen, weg damit. Denn sie wiederholen gemäßmühlenartig jeden Tag dieselben negativen Nachrichten. Und diese ganzen bösen Nachrichten, die in den letzten 3 Jahren gekommen sind, folgten keine Ergebnisse. Es war nur hohles Gerede und Angstgemache. Und deswegen muss ich da auch ganz klar sagen, tretet da bitte auf die Bremse. Verändern können wir die Welt nur im Kleinen, nie im Großen. Wenn wir uns selber verändern und unser Umfeld sich verändert, dann kann das dieses Mal wirklich wie ein guter Virus in die Welt gebracht werden. Dass man eben sagen kann, wenn ich mich verändere und mein Umfeld, wird auch das größere Umfeld in meinem Umfeld sich verändern. Und so können wir uns wirklich eine positive Umgebung schaffen. Ich habe jetzt gerade einen Blogartikel geschrieben für die Webseite liebevoll.jetzt. Das ist von Gerald Hüther und seiner Akademie für Potenzialentwicklung. Der wird am 26.03. veröffentlichen. Da geht es eben auch genau darum, wie auch der Stress die liebevolle Art killt, also regelrecht wirklich erstickt. Ja? Und es ist eine wunderbare Initiative, die gegründet wurde, um die liebevolle Art wieder zu streuen in der Welt einfach. Ja? Und das kann ich dazu sagen.
Es beginnt mit der Wahrnehmung, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und endet schlussendlich mit der Entscheidung, wie möchte ich damit umgehen. Jetzt, wenn wir bei der Wahrnehmung sind, Michael, ganz konkret die Frage, natürlich auch für unsere Zuhörenden, was sind denn die Warnzeichen, auf die unsere Zuhörenden achten sollten, damit sie nicht in die Erschöpfung geraten? Was sind die Signale, die sie in erster Linie wahrnehmen sollten, die auf eine Erschöpfung hindeuten?
Ja, die Warnsignale sind die Signale, die gerne im Alltag wirklich übersehen werden und als normal erachtet werden. Ja, das sind so die Kleinigkeiten wie Kopfschmerzen, wie Magen-Darm-Probleme, Blähungen zum Beispiel, ja, Durchfälle, die passieren. Da heißt es immer, ja, ist morgen wieder weg. Ja, Kopfschmerzen, nimm mal Aspirin, geht schon wieder. Also man geht über diese Dinge drüber, aber es sind nun mal Psychosoma, der Körper, ja, psychosomatische Warnzeichen, Warnsignale. Es ist eine Gereiztheit, die da ist. Ja, man geht schnell an die Decke, man ist unkonzentriert, man hat Einschlaf- oder Durchschlafprobleme. Man wacht morgens zum Beispiel auf und ist total gerädert, obwohl man eigentlich 8 Stunden geschlafen hat. Das sind alles Warnsignale, die im Alltag bei fast allen Menschen irgendwo in einer gewissen Nuance und Ausprägung vorkommen. Und ich wage jetzt mal zu sagen, dass 99% der Menschen momentan im Dauerstress leben. Und das geschuldet der letzten 3 Jahre. Und jetzt immer noch mehr durch die neuen Krisen, die geschaffen werden und Existenzängste, die jetzt nun mal da sind. Und da kann ich der ganzen Bevölkerung nur sagen, tretet bitte jetzt auf die Bremse. Und wenn wir das gemeinsam tun, auf die Bremse treten und ganz klar sagen, jetzt reicht es, dann werden wir das auch ändern können. Ansonsten werden wir ganz viele Zusammenbrüche erleben in den nächsten Jahren. Das ist jetzt, glaube ich, an der Zeit zu sagen, es reicht.
Wenn man sich die Berichte der gesetzlichen Krankenkassen ansieht, dann wird eine Sache ganz deutlich, nämlich, dass das dicke Ende erst noch auf uns zukommt. Denn die psychischen Erkrankungen, aber natürlich auch die Erschöpfungszustände nehmen massivst zu. Und das ist ein Problem, auch hinsichtlich des Arbeitsmarktes natürlich. Nun bist du seit 23 Jahren als Personal Trainer tätig und befähigst Menschen dazu, sich immer wieder mit ihrem Körper, mit ihren eigenen Leistungen auseinanderzusetzen. Und seit 2 Jahren transformierst du deine eigenen Erfahrungen als Coach für Burnout-Prophylaxe und Stressmanagement. Und ja, bringst die Menschen dazu, ihre Potenziale tatsächlich zu entfalten. Wie genau arbeitest du denn? Und vor allem, vielleicht kannst du das auch beantworten, wie können unsere Zuhörenden denn mehr über dich erfahren?
Also ein wesentlicher Teil meiner Arbeit und die Grundlage, das habe ich vorhin schon gesagt, ist erstmal die Frage eben, warum wirkt das, was auf mich einwirkt, für mich als Stress? Das heißt, wir müssen da erstmal an die Wurzel gehen und ich arbeite da eben relativ tief mit den Menschen, sehr persönlich, sehr empathisch und mitfühlend. Das ist einfach meine Art, aber eben auch sehr motivierend. Und auch, und das ist ganz wichtig, mit dem Quäntchen Humor dabei. Denn Humor ist dabei eine wirklich wichtige Nummer, eine ganz, ganz wichtige Sache. Natürlich sind die ganz normalen Stressmanagement-Tools, die generell verwendet werden, darunter auch NLP-Techniken darunter, also ganz normale Coaching-Techniken. Aber das Wichtige ist, in meinem Fall, ich bin eben kein Lehrbuch-Coach, der es eben aus Ausbildung her kennt, sondern ich habe es eben alles selbst mitgemacht und ich habe mich eben auch dadurch, dass ich in meinem dritten Burnout einfach keinen Therapeuten gefunden habe, das kommt noch dazu. Ja, es gibt so viele Menschen, die jetzt dringend Hilfe bräuchten, aber einfach keine Therapeuten in der Anzahl genug, die das übernehmen könnten. Und da habe ich dann gesagt, jetzt mache ich das selber, weil das ist eben nicht reden machen, meine Einstellung. Und für mich gibt es eben auch kein Aufgeben. Das ist noch so eine schöne Anekdote, die mir mein Vater mitgegeben hat. Bei seiner Krebsdiagnose war ich dabei an dem Tag in Marburg. Und als ihm dann gesagt wurde, ja, noch 1 bis 5 Jahre Lebenserwartung, dann ließ er erstmal den Kopf hängen und dann nahm er den Kopf hoch, schaut mich an und sagt, Michael, ein Schuhbett gibt nie auf. Das im Rahmen so einer Diagnose zu sagen, das hat mich schwer beeindruckt und das hat mich bis heute und das wird mich auch bis an mein Lebensende begleiten, dieser Satz. Und den habe ich verinnerlicht. Ein Schuhbett gibt nie auf. Und das ist auch etwas, was ich meinen Klienten einfach auch zeige, auch sage, auch durch meine Lebensgeschichte. Wie gesagt, ich rezitiere nicht Dinge aus Büchern, sondern aus meinem Leben, wie ich mit diesen Situationen umgegangen bin. Ja, was einfach die Arbeit mit meinen Leuten ausmacht, ich habe auch gerade in Bezug auf Potenzialentfaltung sehr, sehr viele Sachen in meinem Leben selber schon gemacht. Ich war Angestellter, war Angestellter an der Universität, ich war selbstständig, ich habe verschiedene kleinere Firmen selber gegründet. Ich habe so viele Jahre als Trainer gearbeitet. Ich war selbst Wettkampfsportler über Jahre hinweg. Ich weiß es aber auch, in meinem Studium habe ich mal 2 Jahre lang gar keinen Sport machen können, weil das Arbeitsaufkommen zu hoch war. Und ich weiß es auch, wie es ist, mal 2 Jahre lang gar nichts zu tun und auch dann auf einmal dick zu werden. Ja, das ist mir auch passiert. Also ich kenne tatsächlich wirklich fast alle Nuancen, die so auftreten können im Leben. Und das merke ich in den Gesprächen mit meinen Menschen, Klienten, mit Menschen, mit denen ich arbeite, dass das unglaublich wertvoll ist. Weil ich schwinge mich auf die Menschen ein, weil ich es eben selber erlebt habe. Und das ist eine wahnsinnige Ressource und wahnsinnig schön, so mit den Menschen arbeiten zu können. Und das Leben ist, wie es ist, und es könnte auch nicht anders sein. Hätte, wäre, wenn, diese Gedankenspielerei, dieses unnötig, das macht nur Stress und bringt einem nichts. Denn das Leben ist, wie es ist. Wir haben die damaligen Entscheidungen getroffen, die zu unserem Leben geführt haben. Und ich bin rückblickend extrem froh, dass all das passiert ist. Weil nur durch diese ganzen Erfahrungen und auch durch die tiefen Krisen, die ich hatte, bin ich der, der ich jetzt bin und kann eben genau so jetzt mit meinen Menschen arbeiten.
Also ein Praktiker durch und durch. Und du hast es schon gesagt, das Leben macht rückwärts betrachtet in der Regel einen Sinn. Und ja, diese tiefe Dankbarkeit, die kennt, glaube ich, jeder, der mit Erschöpfung zu tun hatte oder eine psychische Erkrankung im weitesten Sinne auch besiegt hat. Denn es gehört irgendwie zum Leben mit dazu, sensibilisiert noch einmal auf eine Art und Weise, die für uns persönlich scheinbar sehr wichtig war. Michael, lieben Dank für den tiefen und persönlichen Einblick in dein Leben, deine Gefühls- und vor allem Erfahrungswelt. Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass du mit diesem Interview und auch deiner Tätigkeit dazu beiträgst, dass unsere Community hier und die Gesellschaft da draußen sich einer Sache ganz bewusst wurde. Burnout ist nichts, was man einmal hat, schon gar keinen Status, den man erreichen sollte, um den Stempel der Produktivität zu erlangen. Burnout ist vielmehr eine allgegenwärtige Konsequenz mangelnder Achtsamkeit und Überforderung, so wie du es schon gesagt hast. Die sich kumulierenden oder häufenden Ereignisse im Leben, die uns belasten, die uns erschöpfen, sorgen dafür, dass ein Ungleichgewicht aus Anforderungen und Ressourcen besteht und wir so nach und nach eben in genau diesen Zustand der Erschöpfung geraten. Daher ist es wichtig, dass wir bei uns bleiben, immer wieder nach unserer Energie schauen, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Gefühle achten und diese natürlich auch ernst nehmen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Interview, und ich danke auch dir da draußen für die Zeit, die du dir zum Anhören genommen hast, und bin mir sicher, dass das ein präventiver Aspekt ist, um sich für das Thema weiter zu sensibilisieren und immer wieder auf Warnsignale des eigenen Körpers oder Geistes zu achten. In diesem Sinne übergebe ich das Schlusswort gerne an dich, lieber Michael. Was möchtest du unserer Community noch mit auf den Weg geben?
Ja, erst einmal danke für das Interview, lieber Johannes, dass ich hier sprechen durfte und dass ich auch meine Geschichte erzählen durfte. Ich hoffe wirklich, manchen Menschen damit ein wenig die Augen geöffnet zu haben. Und wenn ich eins gelernt habe bei all den Krisen, die mir widerfahren sind, ist eine Erkenntnis die absolut wichtigste. Und das möchte ich jetzt wirklich gerne an jeden da draußen loswerden. Denkt bitte daran, nichts ist so schlimm, wie es sich im gegenwärtigen Augenblick erscheinen mag. Egal wie schlimm die Situation noch gerade ist. Es ist wirklich nichts so schlimm, wie es dir gerade vorkommt. In ein oder zwei Tagen sieht die Welt vollkommen anders aus. Lasst euch nicht unterkriegen von negativen Nachrichten, von Rechnungen, die nicht bezahlt werden können, von einer drohenden Kündigung, dass der Gerichtsvollzieher vielleicht draußen anklopft, schon an der Tür. Es ist alles nur am Außen. Es ist das System, was uns übergestülpt wird, und es sind nicht wir. Ihr seid gut so, wie ihr seid.
Wunderbare Worte. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir und wünsche dir und allen da draußen jetzt einen guten Morgen, einen guten Mittag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst, und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.